des letzten Aktes des langen Revolutionsdramas 1813. Eine wirklich großartige Rolle, vergleichbar der englischen, der russischen, haben sie aber auch dann nicht gespielt. Die Befreiungskriege waren deutscherseits eine achtbare Sache, aber nicht die Volkserhebung, zu welcher schon die zeitgenössische, erst recht die spätere Fantasie sie machen wollte. Es ist nicht 1813-14, dass Deutschland für seine Passivität während des Napoleon-Dramas Rache nahm. Die wahre Reaktion auf diese Erfahrung kam später, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Die Seele eines Volkes mag alte, unerfreuliche Erinnerungen mit sich herumtragen, mag Wunder was aus ihnen machen und aggressive Energien aus ihnen ziehen, so wie es die Psychologen von der Seele des Einzelnen lehren. Deutschland und die Französische Revolution. Die Ereignisse, die seit dem Frühjahr 1789 das französische Königreich zu beunruhigen anfingen, wurden auch östlich des Rheines mit stärkstem Interesse verfolgt. Seit dem Herbst nannte man sie die Revolution in Frankreich. Ein Name, welcher dieser wunderlichen Ereignisfolge dann blieb und unter dem wir noch heute gar manches in sich tief Verschiedenes zusammenfassen. Ursprünglich hatte wohl niemand an eine Revolution gedacht. Das, worauf Frankreichs Regenten hinaus wollten, war eine Erneuerung hilfreicher ständischer Institutionen. Keiner der gewählten Ständevertreter dachte, als er nach Versailles kam, an gewaltsamen Umsturz. Gar bald aber erfuhr die Welt von dem noch nie Dagewesenen, von der Verwandlung der drei Ständeversammlungen in eine einzige Nationalversammlung, dem Aufstand der Stadt Paris, dem unfreiwilligen Übersiedeln des Königs aus seinem ländlichen Feenschloss ins Zentrum der unheimlich gewordenen, demokratisch wimmelnden Hauptstadt, von den großen, begeisterten oder notgedrungenen Verzichtleistungen der beiden bevorzugten Stände, Kirche und Adel. Dann wurde es ruhiger. Eine Zeit lang schien es, als würde das Werk gelingen, in der alten, geschichtsbeladenen Welt einen nach großem Plan durchorganisierten Verfassungsstaat neben den jüngst in der neuen gegründeten treten zu lassen, den Nationalstaat, ein und unteilbar, vernünftig gegliedert in kleine Verwaltungseinheiten, Gleichheit aller vor dem Gesetz und keine Willkür darüber, der König, ein erblicher Staatspräsident, durch seine Minister regierend und diese der Volksvertretung verantwortlich, die Kirche eine abhängige Staatsanstalt, jeder nach seinem Vermögen zur Deckung der Staatsausgaben herangezogen, alle Karrieren allen eröffnet, die Außenpolitik friedlich. Wie sollte der andere Völker knechten wollen, der einen so hohen Begriff von der Würde des eigenen hatte? Das Wort, die Wissenschaft, der Glaube frei und alles durchweht vom Geist der Bürgertugend und Nächstenliebe. Aber gerade die vom stärksten Enthusiasmus getragenen Unternehmungen misslingen dem Menschen nur zu leicht. Die Idee wird verhunzt von jenen, die sie vertreten und die selber keine Ideen, sondern Wesen aus Fleisch und Blut und Selbstsucht sind. Das Übertriebene, Maßlose ruft Reaktionen hervor, gegen die es seinerseits reagiert und so noch maßloser, noch wütender wird. Aus dem Gegeneinander vieler unreiner, wetterwendischer Willen entstehen uns die unvorhersagbarsten Situationen. So in Frankreich zu Beginn der 1790er Jahre. Aus den Winden, die hierhin und dorthin bliesen, wurde ein Wirbelsturm, der Menschen und Dinge zerstörte. Glaubensloses Mittun und heimlicher, tückischer Widerstand der alten Autorität beschleunigten den Umsturz. Die gewaltigsten Politiker verbrauchten sich rasch. Unerfahrene Theoretiker übten sich am schwierigsten, was es geben kann, am Spiel mit der Macht in revolutionären Zeiten. Immer schroffer, immer herausfordernder wurde der Doktrinarismus derer, die in Paris am lautesten sprachen. Nach 2,5 Jahren saß noch immer der König auf seinem Thron, eine Gefangene, passiv hin und her gerissene, nach Hilfe von jenseits der Grenze schielende und sie dennoch fürchtende Jammerfigur. An der Macht war nun eine Partei, die offen den